Epheser 5. Letztes Mal wurden uns alle Charaktere in dem Buch Esther vorgestellt. Der König Xerxes, der den Titel Ahasveros trägt hier, das ist der Königstitel, so wie Pharao ein Titel war. Ich weiß nicht, ob der Hans oder Kurt oder sonst wie geheißen hat. Pharao war sein Titel, genauso ist Ahasveros der Titel des Perserkönigs. Und dann haben wir gesehen Mordechai. Mordechai ist ein treuer Jude, ein gottesfürchtiger Mann, ein guter Mann. Und er hat seine offensichtlich um einige Jahre jüngere Cousine Esther aufgezogen. Esther wurde Königin, haben wir gesehen, beim Schönheitswettbewerb, in dem der König Xerxes seine erste Frau ersetzt hat, die bei diesem üblen Spiel nicht mitmachen wollte und sich nicht zur Schau stellen wollte vor diesen betrunkenen Männern auf der Riesenparty, die wir letztes Mal gesehen haben. Und dann haben wir zuletzt noch Haman gesehen. Das war ein wirklich böser Mensch, der mit nichts zufrieden war. Hatte Reichtum, hatte alles, war sehr stolz, arrogant. Das Ansehen bei den Menschen war ihm offensichtlich alles wert und er hat einen irrsinnigen Hass auf den Mordechai, weil er sich nicht verbeugt hat vor ihm. Das hat sein kleines Ego gekränkt. Und so hat er beschlossen, nicht nur Mordechai, sondern sein ganzes Volk, das ganze Volk der Juden zu vernichten, weil Mordechai das offensichtlich aus religiösen Motiven getan hat, dass er sich nicht gebeugt hat. Und er hat sich beim König reingeschleimt, hat den König bestochen eigentlich, hat ihm auch nicht wirklich genau gesagt, welches Volk er vernichten wird, aber er hat die Zustimmung bekommen und hat ein Gesetz erlassen. Und dann haben sie das losgeworfen, an welchem Tag die Juden vernichtet werden sollen, und sie hatten noch fast ein ganzes Jahr lang Gnadenfrist. Wir müssen vielleicht noch sagen, dass Mordechai einen Anschlagsplan überhört hat von zwei Eunuchen des Königs, das berichtet hat, denen wurde der Prozess gemacht, die wurden hingerichtet und das wurde eingetragen in das Geschichtsregister der Perser, aber sonst ist nicht viel passiert. Mordechai hat nichts dafür bekommen, sondern Haman wurde erhöht und zum zweiten Mann nach dem König gemacht. Nachdem die Juden erfahren haben von diesem Mordanschlag, von diesem Komplott, das ganze Volk umzubringen, haben sie begonnen zu beten. Und Haman hat der Königin Esther ausrichten lassen, du musst zum König gehen und du musst Fürbitte halten für dein Volk, du musst für uns eintreten. Und ein Schlüsselvers in diesem Buch ist der Vers 14. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Also Vers 14 im Kapitel 5. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen, und wer kennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Für einen Zeitpunkt wie diesen. Gott hat einen Plan mit uns, wie mit Esther. Er hat uns berufen, aus allen Menschen, die je an Jesus Christus glauben, zu dieser Zeit zu leben. Und manchmal prüft uns Gott durch unsere Umstände. Manchmal lässt Gott auch schwierige Umstände zu. Und er tut es zu unserem Wohl. Und Gott würde sagen, es ist für eine Zeit wie diese. In unseren Umständen, glaube ich, sollen wir uns nicht beschweren oder jammern oder weglaufen, sondern wirklich beten, Herr, öffne du mir die Augen, warum ich hier bin. Warum bin ich gerade hier? Warum in diesen Umständen? Was willst du tun? Gott hat uns hierher gebracht, egal wo du gerade bist. Aber Gott hat dich dorthin gebracht, in deinem Job, in deiner Familie, geistlich, Gemeinde, wo wir stehen. Und Gott hat einen Plan. Wir haben eine Chance, an Gottes großartigen Plan mitzuwirken und uns gebrauchen zu lassen. für einen Zeitpunkt wie diesen. Es gibt keine Zufälle. Das sehen wir auch in diesem Buch. Gottes Hand ist im Spiel. Gottes Vorsehung. Wie gesagt, in jeder wesentlichen Wende, die dieses Buch nimmt, ist der Gottesname versteckt, obwohl er offensichtlich nicht vorkommt. Gott in diesem Buch. Gottes Wirken im Verborgenen, gerade wenn wir es nicht sehen, wenn uns nicht bewusst ist, wenn wir denken, wir hören nicht von ihm. Gott, wo bist du in meinem Leben? Warum bin ich in diesen Umständen, wenn es keinen Sinn für uns ergibt? Aber Gottes Vorsehung ist am Wirken. Es ist alles kein Zufall. Kein Zufall, dass Esther Königin geworden ist. Gerade zu dieser Zeit. Gottes Vorsehung. Baxter hat Vorsehung so definiert, er hat gesagt, das ist die souveräne Manipulation von all den gewöhnlichen, natürlichen Tätigkeiten, aus denen das menschliche Leben besteht, in so einer Weise, dass sie durch natürliche Prozesse jene Resultate hervorbringen, die von Gott vorherbestimmt sind. Also auf gut Deutsch, das Zusammenwirken zwischen dem ganz normalen Leben, dem Alltag, den Entscheidungen, die Menschen treffen, aber Gott gebraucht gerade diese Dinge, um seinen perfekten Plan zu vollbringen. Was wir nicht völlig verstehen können, wie es zusammenwirkt, dass wir Menschen Entscheidungen treffen und dass Gott trotzdem souverän ist. Die Freiheit der Menschen und Gottes Souveränität, das ist eine Frage, an der sich schon viele Theologen die Zähne ausgebissen haben und zu unterschiedlichen Positionen gekommen sind. Aber wir sehen beides in Gottes Wort. Und Gott gebraucht irgendwie unsere Entscheidungen, er weiß, wie wir uns entscheiden werden, er gebraucht es alles irgendwie, um seinen Plan zu vollbringen. Und er hat seine Hand im Spiel, auch wenn es verborgen ist, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Und das ist so ermutigend und das ist so sichtbar in diesem Buch. Soll uns ermutigen heute. Kapitel 5 sind wir jetzt. Also sie sind am Beten. Für 3 Tage lang und dann will Esther zum König gehen. Das Problem war, dass man nicht einfach zum König gehen konnte, sondern wer unangemeldet zum König kommt, wird umgebracht. Außer der König streckt ihm das Zepter entgegen und begnadigt ihn. Und die Königin Esther war schon einen ganzen Monat lang nicht mehr bei ihm gewesen. Und es geschah am 3. Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Hat sie begnadigt. Gott sei Dank haben wir einen Gott, einen König im Himmel, der uns alle Zeit sein Zepter entgegenstreckt in Jesus Christus. Einer meiner Lieblingsverse, Hebräer 4,16, lasst uns mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also gerade dann, wenn wir es brauchen. Gott, der uns in Gnade begegnet, alle Zeit. Nicht nur, wenn er gut drauf ist, wie hier der Perserkönig. Ich schätze das, die Einladung Gottes, Annahme bei ihm. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Das war offensichtlich das Zeremoniell, wie das vorgeschrieben war. Und der König sagte zu ihr, was ist dir, Königin Esther? Was geht ab? Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Das ist eine Phrase, er bietet ihr natürlich hier nicht das halbe Königreich an, aber das ist so ein Spruch. Was liegt dir auf dem Herzen? Was kann ich für dich tun? Ich bin bereit zu tun, was immer in meiner Macht steht. Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Eigentlich wollte sie ihn doch bitten für ihr Volk. Wer weiß, was da passiert ist. Vielleicht hatte Esther das vor und dann im letzten Moment hat sie Schiss bekommen, hat sie nicht getraut. Geht uns manchmal auch so, ne? Wir wollen jemanden von Jesus erzählen, da ist eine Gelegenheit und dann, irgendwie haben wir nicht Mut oder die Freiheit oder vielleicht ist auch nicht dran. Auch hier ist Gottes Hand im Spiel. Es ist wichtig, dass es erst einen Tag später ist. Wir werden gleich sehen, dass in dieser Nacht sehr viel passieren wird. Vielleicht hatte Esther auch einfach nicht diesen Frieden oder diesen Freimut. Es ist ja oft, Gottes Wille ist das eine, das andere ist der Zeitpunkt. Gott, ist es jetzt dran? Vielleicht hat Esther auch das gespürt. Oder vielleicht hat es ja echt nicht den Mut. Und so sagt sie, ja, ich will dich zum Essen einladen. Heute Abend mit dem Haman. Da sagte der König, eilt, holt Haman, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, es soll dir erfüllt werden. Schatz, was immer du willst, was kann ich für dich tun? Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und Begehren ist dies. Wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihnen bereiten will. Morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Also sie hat zweimal die Gelegenheit, ihr wirkliches Anliegen darzulegen. Und sie hat entweder nicht den Mut oder nicht die Freiheit, es zu tun. Und doch ist Gottes Hand in dem Ganzen. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich und guten Mutes fort. Er war mit der Königin und mit dem König essen. Und jetzt ist er für morgen wieder eingeladen worden. Haman ist gut drauf. Er denkt sich, hey, jetzt bin ich wirklich gut Freund mit dem König und seiner Frau. Ich bin der Einzige, den sie zum Essen einladen. Ich bin fast Teil der Familie. Der ist gut drauf. Vers 9, als aber Haman Mordekai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman von Zorn über Mordekai erfüllt. Aber Haman bezwang sich und kam in sein Haus. Dann sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresh kommen. Und Haman zählte ihnen die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne auf und alles, womit der König ihn groß gemacht habe und womit er ihn im Rang über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und Haman sagte, zudem hat die Königin Esther neben dem König niemanden zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich zusammen mit dem König zu ihr eingeladen. Das ist für ein eitler Kerl. Ladet all seine Freunde ein, seine Frau, nur um zu erzählen, wie toll er ist und wie reich er ist und wie viele Kinder er nicht hat, was auch Reichtum damals war und ein Segen. Und dass er hier mit der Königin und mit dem König gemeinsam essen geht. Was für ein stolzer, arroganter Kerl. Vers 13, alles das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordekai im Tor des Königs sitzen sehe. So menschlich, oder? Hab alles und ich bin der reichste Mann und Nummer 2 im ganzen Reich und Kinder und bin so gesegnet und eine Sache, dieser eine kleine Jude, der beugt sich nicht vor mir und das wurmt ihn so sehr, dass es ihm den ganzen Segen versaut, dass es ihm die ganze Laune vertreibt. Das ist so menschlich, oder? Dass wir uns oft von Kleinigkeiten ganzen Segen verderben lassen. Gott segnet uns mit so vielen Dingen. Wir haben genug zu essen, genug anzuziehen. Wir haben materiell alles, was wir brauchen. Wir haben Freunde, Gemeinde, Beziehungen. Gott segnet uns. Zugang zu ihm. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, die in unserem Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und wir lassen uns einnehmen von diesem einen kleinen Ding. Und wir beschweren uns und wir jammern und wir werden frustriert und deprimiert und sind nicht zufrieden. Es ist so pervers, oder? Wir müssen wirklich unsere Segnungen zählen, unsere Segnungen einnehmen und Gott danken dafür. ihn preisen. Nicht immer auf das eine. Ich bin so veranlagt. Ich sehe das eine, was nicht funktioniert. Und das ist okay, nur wollen wir uns nicht einnehmen lassen davon wie der Haman. Dass es uns unser ganzes Leben versaut und dass wir unzufrieden werden, weil eine kleine Sache nicht funktioniert, statt dankbar zu sein für all das Gute, was klappt und was Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, das Problem von Haman war wirklich ein leeres Herz. Diesen Hunger nach Sicherheit und Geborgenheit und Liebe in unserem Leben, das kann nur Jesus erfüllen. Nicht Reichtum, nicht andere Beziehungen, nicht Ansehen. Selbst wenn der Mordechai sich niedergebeugt hätte, das hätte ihn nicht zufrieden gemacht. Hat ein Problem in seinem Herzen. Problem, was viele Menschen haben. Das ist, wo meiner Meinung nach die meisten psychischen Probleme herkommen. Dass Menschen diese Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse, die nur Jesus geben kann, Geborgenheit, Annahme, Liebe, Sicherheit, dass sie das in anderen Dingen suchen, an der falschen Stelle. Und dann beginnt ein Kreislauf. Das kann uns nicht befriedigen und das kann uns nicht das geben, was wir erhoffen. Und dann versuchen wir das zu kompensieren und wir reiten uns immer mehr in die falsche Richtung rein. Jesus ist der, der wirklich unsere tiefsten Bedürfnisse befriedigen kann. Nicht materielles Zeug, keine Menschen, mal dein Ehepartner, kein Ansehen, nichts in dieser Welt, sondern nur Jesus allein. Und das war das tiefste Problem von Haman. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das nur Gott füllen kann. Unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. Oh Gott, hat Augustinus gesagt. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Und selbst als Christen, wenn wir zu Jesus gefunden haben und diese Beziehung mit Gott haben, können wir trotzdem noch immer nach diesem falschen Muster reagieren. Weiter unsere wirkliche Zufriedenheit in anderen Dingen suchen, als in Gott. Das ist ein Problem. Jesus will uns davon frei machen. Und eine gute Methode ist wirklich, die Segnungen aufzuschreiben. Das sage ich Leuten, die deprimiert sind, oft als Hausaufgabe. Mach eine Liste von 20, 30, 40 Segnungen in deinem Leben und fang Gott an, dafür zu danken, jeden Tag. Unseren Fokus weglenken von dem einen, was nicht funktioniert, auf das, was wir in Jesus haben und in ihm und in dem, was er uns geschenkt hat, uns freuen und Zufriedenheit finden und Sicherheit und Geborgenheit. So schön, dass er uns das gegeben hat. Alles das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordechai im Tor des Königs sitzen sehe. Da sagen seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfahl herrichten, 50 Ellen hoch, 25 Meter hoch. Und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran aufhängen soll. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl, das Wort gefiel Haman gut. Oh mein Schatz, ich weiß, warum ich dich geheiratet habe, tolle Idee. Ha, genial, und er ließ den Holzpfahl herrichten. Es war eine Hinrichtungsmethode damals. Sie haben Leute gepfählt, einfach auf dem Pfahl aufgespießt. Und er lässt hier in seinem Vorgarten einen Pfahl für Mordechai herrichten, 25 Meter hoch. Damit die ganze Stadt sieht. So wie wenn du auf der Autobahn fährst und sie haben diese McDonald's-Schilder oder Burger King-Schilder, dass man es überall sieht. Alle sollen sehen, was passiert, wenn jemand sich nicht vor mir beugt. Er ließ den Holzpfahl herrichten. Kapitel 6, Vers 1. In jener Nacht floh dem König der Schlaf. Interessant. Was für ein Zufall, ne? So befahl er, das Buch der Denkwürdigkeiten der Chronik zu bringen. Wer weiß, was die Esther gekocht hat, ne? Der konnte auf jeden Fall nicht schlafen. Und er befahl, das Buch der Chronik zu bringen. Hat gedacht, hey, das wird mich einschläfern, wenn ich die Chronik lese. Aufgezählt, was passiert es. Und sie wurde vor dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordechai gemeldet hatte über Bigthan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Wieder, was für ein Zufall. Der König kann nicht schlafen von den 100 Dingen, die er hätte tun können, um sich abzulenken oder einzuschläfern. Sagt er, bringt mir das Buch der Chronik. Und von diesen tausenden Büchern bringen seine Diener das eine Buch und schlagen genau auf die Stelle auf, wo über Mordechai geschrieben wird, was er für den König getan hat. Da ist Gottes Hand im Spiel, im Verborgenen. Aber wenn man zurückschaut, sieht man Gottes Hand drin, genauso in unserem Leben. Wir sehen es manchmal nicht, wenn wir da drin sind. Oh, ich kann nicht schlafen. Das ist, was der gedacht hat. Lies mir vor. Aber wenn man zurückschaut, sieht man Gottes Hand in jeder Kleinigkeit. Und das ist wunderbar. Da sagte der König, was ist dem Mordechai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihn bedienten, sagten, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sagte der König, wer ist im Hof? Nun war gerade Haman in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möchte doch Mordechai an den Holzpfahl aufhängen, den er für ihn hergerichtet hatte. Was für ein Zufall wieder. Auch Haman konnte nicht schlafen. War zu begeistert über diesen Vorschlag. Oh, jetzt hängen wir den Mordechai auf. Der König sagt, er soll hereinkommen. Und Haman kann herein. Der König sagte zu ihm, was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem könnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Eitler Kerl. Und Haman sagte zum König, was den Mann betrifft, an dessen Ehrung der König gefallen hat, so soll man ein königliches Gewand bringen, mit dem sich der König bereits bekleidet hat, und ein Pferd, auf dem der König schon geritten ist und auf dessen Kopf königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Kleid und das Pferd der Hand eines der Obersten des Königs, eines der Vornehmen, übergeben. Und man soll dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat, das Gewand anziehen und ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt reiten lassen und soll vor ihm her ausrufen, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Traurige Kreatur, dieser Haman eigentlich, ne? Unheimlich reich und mächtig, aber so unsicher, so ehrsüchtig. Ah, wenn nur die Leute mich bewundern. Wenn ich mir überlege, was alles hätte erbitten können. Wie man einem Menschen Dankbarkeit erweist, der dem König Gutes getan hat. Und um was bittet er? Um so vergängliche, eitle Dinge hier, Königsgewand und das Pferd vom König und dass wer vor ihm hergeht und sagt, oh, ist ja nicht toll und alle müssen sich niederbeugen. Naja, das ist Haman. Vers 10, das sagte der König zu Haman, beeile dich, nimm das Gewand und das Pferd, wie du geredet hast und mach es so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Das Gesicht hätte ich gern gesehen. Von dem Haman zu dem Zeitpunkt. Dem ist die Lade runtergefallen. Aber ordentlich. Es hat er nicht erwartet. Lass nichts ausfallen von allem, was du geredet hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und er zog Mordechai das Gewand an und ließ ihn über den Platz der Stadt reiten und rief vor ihm her aus, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Ich kann mir das nur vorstellen. Den sich hineingemurmelt, wahrscheinlich. Wollte das nicht tun. Leute sagen, was hast du gesagt? Ah, so wird dem Menschen getan, an dem der König gefallen hat. Was? Ah, so wird dem Menschen getan, an dem der König gefallen hat. Der war missmutig, der war schlecht drauf, der war deprimiert. Gott bricht seinen Stolz. Stimmt, was in der Bibel steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und diese Ehrsucht, diese Sucht nach Ansehen bei Menschen ist wirklich eine Falle. Menschenfurcht ist eine Falle, sagt die Bibel. Aber Gottes Furcht, das ist, was uns ein beständiges Leben gibt. Dann kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Seht ihr, dem Mordechai hat es alles gar nicht so viel bedeutet. bisschen Aufmerksamkeit, bisschen Ehre von Menschen. Sein Volk war noch immer in Lebensgefahr. Es gab viel wichtigere Dinge als so persönliche Eitelkeiten. Und es gibt auch viel wichtigere Dinge in unserem Leben als unsere persönlichen Eitelkeiten. Es geht nicht um uns. Gott hat was Großes vor. Gott möchte uns gebrauchen. Es geht nicht um unsere kleine Eitelkeit und damit wir Ansehen haben und die Leute uns bewundern. Was zählt das in der Ewigkeit? Im Gegenteil, Jesus sagt, wenn wir dafür leben und wenn wir deswegen die Dinge tun, die wir tun, dann haben wir unseren Lohn schon bekommen. Hier ein bisschen Ehre von Menschen. Die sagen, oh, hey, bist ein toller Bibellehrer oder oh, wie du betest und oh, wie geistlich du bist. Wenn es uns darum geht, dann sind wir wirklich arme Menschen. Dann will Jesus uns freimachen davon. Vielleicht ist es wirklich auch noch eine Gelegenheit für den Haman, sein Stolz gebrochen wird und eine Gelegenheit, noch Buße zu tun, bevor es zu spät ist. Aber das tut er natürlich nicht. Dann kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte in sein Haus traurig und mit verhülltem Haupt. Zeichen der Trauer. Das haben die Leute getan, wenn ein Angehöriger gestorben ist. Sein Stolz gestorben. Vielleicht, das betrauert er. Und Haman erzählte seiner Frau Seresch und all seinen Freunden alles, was ihm widerfahren war. Da sagten seine Ratgeber und seine Frau Seresch zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Kleines Wort der Ermutigung, war aber realistisch. Während sie noch mit ihm redeten, trafen die Eunuchen des Königs ein und holten in aller Eile Haman zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König und Haman kamen, um bei der Königin Esther zu trinken. Und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken, was ist deine Bitte, Königin Esther? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete die Königin Esther und sagte, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Und wenn wir als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen. Denn das wäre keine Bedrängnis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Also sie ist rhetorisch sehr gut, geht das sehr gut an, macht es persönlich. Schatz, König, schenk mir mein Leben. Und wenn man uns zu Sklaven gemacht hätte, dann hätte ich die gar nicht belästigt, das wäre es nicht wert gewesen. Aber schenk mir mein Leben. Da sprach der König Ahasverus und sagte zur Königin Esther, wer ist es und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Und Esther sagte, Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Da wurde Haman vor dem König und der Königin mit Schrecken erfüllt. Da ist bleich geworden, kann ich mir vorstellen. Dem ist das Herz in die Hose gefallen. Und der König stand in seiner Wut vom Weintrinken auf und ging in den Garten des Palastes. Das hat er nicht erwartet, dass dieser Mann, den er zum Zweiten in seinem Reich gemacht hat, dem er so viel Vorschussvertrauen geschenkt hat, dass der ihn hintergangen hat und dass er seine eigene Frau umbringen will. Das war den Haman natürlich nicht bewusst, dass Esther Jüdin war. Deswegen fiel ihm das Herz in die Hose hier. Und der König stand in seiner Wut auf. Wut über den Haman, Wut über sich selbst wahrscheinlich, über seine eigene Dummheit oder Leichtgläubigkeit, dass er so ein Gesetz erlassen hat, ohne es wirklich zu wissen. Wut, dass hier jemand seiner Frau, die bei ihm Wohlgefallen erlangt hat, wie wir gelesen haben, dass jemand seiner Frau was antun will, geht erstmal raus in seiner Wut und in den Garten des Palastes. Haman aber blieb, um bei der Königin Esther um sein Leben zu bitten, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beim König beschlossen war. König Xerxes war bekannt für seine Wutausbrüche und dass er da nicht lange rumgefackelt hat. Leute hinzurichten, wenn er wütend war. Als nun der König aus dem Palastgarten ins Haus des Weintrinkens zurückkam, war Haman auf das Ruhelager gesunken, auf dem Esther saß. Vielleicht zu ihren Füßen gelegen, um sie um Gnade anzubitten. Vielleicht ist er einfach auch in Ohnmacht gefallen, Schwächeanfall. Wer weiß, der war fix und fertig. Da sagte der König: Will man jetzt sogar in meiner Gegenwart hier im Haus der Königin Gewalt antun? Sie vergewaltigen? Ihr was Böses antun? Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gegangen, da verhüllte man schon Hamans Gesicht mit Leichentüchern, mit Begräbnistüchern für die Hinrichtung. Und Harbona, einer von den Eunuchen, von den Hofbeamten, sagte: Siehe, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl 50 Ellen hoch, den Haman für Mordechai hat machen lassen, der einst Gutes für den König geredet hat. Da sagte der König: Hängt ihn daran auf. So hängte man Haman an den Holzpfahl auf, den er für Mordechai errichtet hatte. Da legte sich die Wut des Königs. Wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nee, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist biblisch, Psalm 7. Gott sagt uns: Liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch fluchen. Was Böse kommt auf Haman selbst zurück. Gott nimmt es, was Satan zum Bösen verwenden will in unserem Leben. Und er dreht es um. Und er wendet es zum Guten. Wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Wunderbare Verheißung. Selbst das, was so furchtbar aussieht. Vielleicht ist in deinem Leben so eine Situation gerade. Der Pfahl steht schon da, vor dem Haus. Es sieht so ausweglos aus. So unmöglich. Sieht so aus, als würden die Feinde die Überhand gewinnen. Manchmal sieht es so aus, ne? Als wäre der Teufel am Gewinnen. Das hat er gedacht, wo Jesus am Kreuz hing, aber er hat sich getäuscht. Jesus hat triumphiert, gerade in dem Kreuz. Und Gott hat uns die Verheißung gegeben, dass er alles zum Guten wenden wird. Josef sagte das zu seinen Brüdern nach der ganzen Tragödie, die ihm passiert ist, das ganze Unrecht, das ihm angetan wurde. Ihr hattet beabsichtigt, Böses gegen mich zu tun, aber Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das ist wunderbar. Gott beschützt die Seinen. Er hat sein Auge auf uns. Wir sind Gottes Augapfel. Und wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Heißt es im Römer 8. Kapitel 8. An jenem Tag schenkte der König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hamans, des Bedrängers der Juden. Und Mordechai kam vor den König, denn Esther hatte ihm mitgeteilt, was er für sie war. Dass er ihr Cousin war, dass sie großgezogen hat. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans ein. Mordechai wird jetzt zum zweiten Mann nach dem König im Weltreich der Meder und der Perser. Und noch einmal redete Esther vor dem König und fiel vor seinen Füßen nieder. Und sie weinte und flehte ihn an. Ist nicht wirklich fair, wenn Frauen das tun. Aber sie weinte und flehte ihn an, das von Haman, dem Agathiter, vorbereitete Unheil abzuwenden und seinen Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther, trat vor den König hin und sagte: Wenn es dem König recht ist und wenn ich Gunst vor ihm gefunden habe und die Sache vor dem König genehm ist und ich ihm wohlgefällig bin, dann widerrufe man schriftlich die Briefe mit dem Anschlag des Agathiters Haman, des Sohnes Hammedatas, die er geschrieben hat, um die Juden auszurotten, die in allen Provinzen des Königs leben. Denn wie könnte ich das Unheil mit ansehen, das mein Volk treffen wird? Und wie könnte ich den Untergang meines Geschlechts mit ansehen? Da sagte der König Ahasverus zur Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden: Siehe, das Haus Hamans habe ich Esther geschenkt, und ihn hat man an den Holzbalg aufgehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. Ihr aber schreibt ihr nun, was die Juden betrifft, im Namen des Königs, wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn es ist unmöglich, eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen. Da sehen wir auch im Buch Daniel, das war das Gesetz der Meder und der Perser. Wenn der König ein Gesetz erlassen hat, dann stand auch er unter dem Gesetz. Er konnte es nicht mehr ändern. Und so konnte er dieses Gesetz gegen die Juden nicht mehr ändern. Aber er gibt dem Mordechai hier die Vollmacht, Schritte dagegen zu unternehmen. Dem Juden zu gestatten, dass sie sich selber verteidigen, dass sie sich zusammenfinden, dass sie sich darauf vorbereiten, bewaffnen und verteidigen gegen diejenigen, die ihnen an den Kragen wollen. So wurden denn in jener Zeit, nämlich im dritten Monat, das ist der Monat Siwan, am 23. Tag desselben die Schreiber des Königs gerufen. Und es wurde nach allem, was Mordechai befahl, an die Juden geschrieben und an die Satrapen und die Statthalter und die Obersten der Provinzen von Indien bis Kusch. 127 Provinzen in der Schrift jeder einzelnen Provinz und in der Sprache jedes einzelnen Volkes, ebenso an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache, in Hebräisch. Und er schrieb im Namen des Königs Ahasverus und versiegelte es mit dem Siegelring des Königs, und er sandte durch die Eilboten zu Pferd, die auf den königlichen Postpferden aus den Gestüten ritten, Briefe, worin der König den Juden in jeder einzelnen Stadt gestattete, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, und alle bewaffnete Macht eines Volkes und einer Provinz, die sie bedrängen würde, samt Kindern und Frauen zu vernichten, umzubringen und auszurotten und ihre Habe als Beute zu erbeuten. Also hat genau das umgedreht, was Haman mit den Juden tun wollte. Und zwar an ein und demselben Tag in allen Provinzen des Königs Ahasverus, am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, das ist der Tag, an dem Haman die Juden ausrotten wollte. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie allen Völkern bekannt machte, und zwar damit die Juden für diesen Tag bereitet wären, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Eilboten, die auf den königlichen Postpferden ritten, zogen auf das Wort des Königs schnell und in Eile aus, und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen. So schnell wie möglich sollte die gute Nachricht verbreitet werden. Und das soll auch unser Herz sein, die gute Nachricht zu verbreiten von dem, was Jesus für uns getan hat. Befreiung von unserer Schuld, Befreiung von unserem Feind. Er hat den Teufel besiegt am Kreuz. Den Schuldschein, der gegen uns war, wurde ans Kreuz genagelt in Jesus. Und er hat triumphiert über den Teufel und alle finsteren Mächte. Kolosserbrief steht das. Und Mordechai ging von seinem Platz vor dem König hinaus in königlicher Kleidung aus violettem Purpur und weißem Leinen mit einem großen goldenen Diadem und einem Mantel aus Byssus und rotem Purpur. Gott hat ihn in diese Position gebracht. Musste nicht aus eigener Kraft drum ringen, so wie Haman das getan hat. Hey, wenn Gottes Wille es ist, dass du König bist oder Königin oder Präsident oder Pastor oder Bürgermeister oder sonst was, wenn Gott es für dich hat, dann wird er dich in diese Position bringen. Ohne menschliche Anstrengung, dass man selber danach ringt und Fleisch, alle möglichen Dinge in Bewegung setzt und alles Mögliche tut, wie Haman das getan hat. Bestechung und lass jemanden vor mir herlaufen, der sagt, oh, ich bin so groß, ich bin so toll, mit den Freunden zu versammeln, vor denen sagen, hey, ich bin so toll, ich bin so gut, hey, ich sollte in diese Position kommen, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Das haben wir nicht nötig. Das ist menschlicher Stolz und falsche Eitelkeit. Vers 16 lesen wir, Vers 15 noch eigentlich. Die Stadt Susa aber jauchzte und war fröhlich. Sie haben sich gefreut über die gute Nachricht. noch bevor eigentlich was passiert ist. Ne? Sie haben nur das Wort gehört, die Verheißung sozusagen. Und sie haben sich darüber gefreut. Sollte unsere Einstellung haben, wenn wir Gottes Wort hören. Und glauben, noch bevor es geschehen ist, noch bevor sie sich wirklich verteidigt haben, noch bevor der Sieg da ist, nehmen sie es im Glauben an und sie freuen sich darüber und sie feiern. Jesus hat den Sieg schon errungen. Und eines Tages werden wir völlig erlöst sein, werden wir in seiner Herrlichkeit sein, völlig befreit von Sünde und Leid und Tod. Wir leben noch in dieser Welt, aber trotzdem auf Gottes Wort, weil er es verheißen hat, können wir uns freuen darin und können feiern. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Haben Gottes Gunst gesehen. Gottes Gunst, gerade in schweren Zeiten. Und das ist oft die Zeiten, wo wir das größte Zeugnis sind. Wo wir Licht sind für andere. Nicht unbedingt, wenn es alles gut läuft und wir sind die Reichsten und die Angesehensten und die Erfolgreichsten, sondern oft gerade, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, Schicksalsschläge, die andere Menschen auch durchgehen. Aber wenn sie sehen, wie Gott bei uns ist und wie er das Böse zum Guten wendet und wie er uns Kraft gibt und wie er uns stützt, dann ist es ein Zeugnis. Und dann werden auch sie nachfragen, was ist in deinem Leben? Vielleicht werden Menschen zum Glauben kommen. Deswegen haben schon viele erlebt, dass Gott gerade schwere Dinge wendet und dazu gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen. Kapitel 9. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und sein Gesetz zur Ausführung kommen sollten, an eben dem Tag, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, es aber umgekehrt geschah, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigen sollten, da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Provinzen des Königs Ahasverus, um Hand an die zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Furcht Gottes, Gott kämpft für sein Volk. Und alle Obersten der Provinzen und die Satrapen und die Statthalter und alle, die die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden, denn Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Also alle Regierungsbeamten haben den Juden geholfen und haben sie unterstützt. Vielleicht mit Waffen versorgt. Denn Mordechai war angesehen im Haus des Königs und die Nachricht von ihm ging durch alle Provinzen, denn der Mann Mordechai wurde ständig angesehener. So ist es, wenn Gott jemanden erhöht. Stolzen erniedrigter, aber die, die sich selbst erniedrigen, die werden erhöht werden. Sagt uns Gottes Wort. Sollen nicht die ersten Plätze suchen, die obersten Plätze, sondern selbst erniedrigen, dann werden wir erhöht. So schlugen die Juden all ihre Feinde mit Schwertkampf, umbringen, ausrotten und sie verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Und in der Burg Susa erschlugen und vernichteten die Juden 500 Mann. Auch den Paschandata und Dalfon und Aspata und Porata und Aldalia und Aridata und Bamashta und Arisai und Aridai und Vajesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Bedrängers der Juden, erschlugen sie. Hat offensichtlich die Namensänderung Atta besonders gut gefallen. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Falls die Spekulation stimmt, dass Haman, der Nachkomme vom Agag war, dem Amalekiterkönig, dann hat Mordechai das hier vollendet, was Saul nicht getan hat, als Gott den Juden aufgetragen hat, die Amalekiter zu vernichten. Und Saul hat es nicht getan. Und Bild für das Fleisch. Und es kommt zurück und will ihn umbringen. Aber hier der Mordechai ist kompromisslos. Er rottet das Fleisch völlig aus. Sünde in seinem Leben. Bildlich gesprochen für uns im Neuen Testament. Diese Dinge, die uns zur Sünde verführen, diese sündigen Impulse. An jenem Tag kam die Zahl der in der Burg Susa Erschlagenen vor den König. Und der König sagte zur Königin Esther, allein in der Burg Susa haben die Juden 500 Mann und die 10 Söhne Hamans erschlagen und vernichtet. Was werden sie da in den übrigen Provinzen des Königs getan haben? Doch was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehren? Ja, es soll erfüllt werden. Offensichtlich kam Esther nochmal, um was zu erbitten. Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, möge auch morgen den Juden, die in Susa sind, gestattet werden, nach dem heutigen Befehl zu handeln. Also hier das Werk zu Ende zu führen. Alle Feinde auszurotten. Wieder steht für ein kompromissloses Leben, keinen Raum der Sünde zu lassen in unserem Leben und der Versuchung. Das Fleisch zu kreuzigen. Wenn es dem König recht ist, möge auch morgen den Juden, die in Susa sind, gestattet werden, nach dem heutigen Befehl zu handeln. Die 10 Söhne Hamans aber möge man am Holzpfahl aufhängen. Das ist Abschreckung als Zeichen. Da befahl der König, dass es so ausgeführt werden solle. So wurde denn noch ein Gesetz in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamans hängte man auf. Und die Juden, die in Susa waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und sie erschlugen in Susa 300 Mann, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Es war Selbstverteidigung, es war keine Rache hier. Wir lesen nirgendwo, obwohl es genau umgedreht wurde, was Haman tun wollte. Er wollte ganze Habe erbeuten, er wollte alle Juden umbringen mit Frauen und Kindern. Und obwohl es in diesem Erlass von Mordechai genau umgedreht war, haben die Juden keine Frauen umgebracht, keine Kinder, niemanden ausgeraubt, sich nur verteidigt gegen die Männer, die sie ausrotten wollten. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs lebten, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und erhielten Ruhe vor ihren Feinden. Sie hatten aber unter ihren Hassern 75.000 Mann erschlagen. Da sehen wir, wie groß der Antisemitismus war damals, wie viele Feinde sie hatten. An die Beute hatten sie ihre Hand jedoch nicht gelegt. Das war am 13. Tag des Monats Adar, am 14. des Monats, aber ruhten sie und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Doch die Juden, die in Susa wohnten, hatten sich am 13. des Monats und am 14. des Monats versammelt. Und sie ruhten am 15. des Monats aus und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Darum feiern die Juden auf dem offenen Land, die in den offenen Landstädten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar mit Freude und Festmahl und als Festtag, an dem man sich gegenseitig Anteile zusendet. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf. Und er sandte Briefe an alle Juden in alle Provinzen des Königs Ahasveros, die nahen und die fernen, um ihnen aufzuerlegen, dass sie den 14. Tag des Monats Adar und den 15. Tag desselben Jahr für Jahr feiern sollten, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als den Monat, der sich ihnen von Kummer zur Freude und von Trauer zum Festtag verwandelt hatte, dass sie diese feiern sollten als Tage des Festmahls und der Freude, an denen man sich gegenseitig Anteile zusendet und Geschenke an die Armen gibt. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun angefangen
fangen und was Mordechai ihnen geschrieben hatte. Hier sehen wir den Ursprung des Purim-Festes. Den Haman, der Sohn Hammedatas, des Agatitas, der Bedränger aller Juden, hatte gegen die Juden geplant, sie umkommen zu lassen und hatte das Pur, das ist das Los, geworfen, um sie in Verwirrung zu bringen und sie umkommen zu lassen. Und als es vor den König kam, befahl er durch einen Brief, sein böser Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte, solle auf seinen Kopf zurückkommen. So hängte man ihn und seine Söhne am Holzpfahl auf. Deshalb nannte man diesen Tag Purim nach dem Namen Pur, los. Deshalb wegen all der Worte dieses Briefes und dessen, was sie in dieser Hinsicht gesehen und erfahren hatten, legten sich die Juden es als Pflicht auf und nahmen es als unveränderlichen Brauch an. Für sich und für ihre Nachkommen und für alle, die sich ihnen anschlossen, diese beiden Tage Jahr für Jahr zu feiern, nach der für sie geltenden Vorschrift und nach der ihnen festgelegten Zeit. Und sie bestimmten, dass diese Tage in Erinnerung bleiben und gefeiert werden sollten in jeder einzelnen Generation, in jeder einzelnen Familie, in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt. Und dass diese Purim-Tage bei den Juden nicht untergehen und der Erinnerung an sie bei ihren Nachkommen kein Ende finden sollten. Und die Königin Esther, die Tochter Abihajils und der Jude Mordechai schrieben mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Purim-Brief als Pflicht festzulegen. Und er sandte Briefe an alle Juden in die 127 Provinzen im Königreich des Ahasverus, Worte des Friedens und der Treue, um diese Purim-Tage in ihren festgelegten Zeiten als Pflicht festzulegen, so wie der Jude Mordechai und die Königin Esther es ihnen als Pflicht festgelegt hatten und wie sie es sich selbst und ihren Nachkommen als Pflicht festgelegt hatten, nämlich die Regelung der Fasten und ihrer Wehklage. Und der Befehl Esthers legte diese Purim-Vorschriften als Pflicht fest und es wurde in einem Buch niedergeschrieben. Purim-Fest ist heute eines der wichtigsten Feste, das die Juden heute noch feiern. Diese drei Tage, der erste Tag wird gefastet, nachgedacht über diese geplante Vernichtung und die anderen zwei Tage wird gefeiert. Die Kinder spielen Theater mit diesen unterschiedlichen Charakteren in diesem Buch. Das Buch wird gespielt und gelesen, das Buch Esther. Kapitel 10. Wir haben noch drei Verse. Und der König Ahasverus erlegte dem Land und den Inseln des Meeres eine Steuer auf. Und alle seine gewaltigen und seine mächtigen Taten und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige, der Meder und Perser? Denn der Jude Mordechai war der zweite nach dem König Ahasverus und groß bei den Juden und wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Wohl seines ganzen Geschlechtes. Auch Gott hat ein Buch. Lesen wir im Propheten Maleachi, ein Buch von denen, die ihm treu sind. Gott kennt die, die zu ihm gehören. Und er steht zu ihnen. Und er beschützt sie. Und er wendet die Anschläge des Teufels und denen, die uns Böses wollen, er wendet es zum Guten. Selbst wenn es manchmal nicht so aussieht. Und selbst wenn es manchmal so aussieht, als wäre Gott fern oder wäre Gott nicht interessiert, wenn wir uns fragen, Gott, wo bist du in meiner Situation? Ich verstehe nicht, was abgeht. Gerade zu diesen Zeiten können wir hundertprozentig sicher sein, dass Gott uns nicht vergessen hat und uns nicht verlassen hat, sondern dass er uns liebt und dass er souverän unsere Geschicke lenkt und darin können wir ruhen. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Buch, für die Ermutigung, die du uns gibst. Ich danke dir, dass du treu bist, Herr. Sein Wort sagt, du bist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und ich danke dir, dass du der souveräne Gott bist. Und es gibt uns so viel Zuversicht.
Ich danke dir, dass wir Zutritt haben zu dir, jederzeit. Danke dir, dass wir unsere Augen zum Himmel heben dürfen und sagen dürfen, Vater unser im Himmel, Abba, Papa, zum allmächtigen Gott, der ganze Geschichte in seiner Hand hält. Das ist wunderbar, Herr. Das gibt uns Zuversicht und Mut. Lass uns unseren Blick immer auf dich gerichtet haben und uns freuen in dieser Wahrheit. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. In Jesu Namen. Amen.